Sebastian, wir machen einen hochaktuellen Podcast heute.
Davon wüsste ich was.
Wir machen einen hochaktuellen Podcast, denn es gibt gerade kein wichtigeres Thema.
Was? Also,
kein wichtigeres Thema.
Warte mal kurz. Ich muss mal kurz auf unseren Produktionsplan schauen, der sehr, sehr lang ist. Ah, ja. Hier, 19.04. Oh, 19.04. Wow, das ist der 20.04. Naja, egal. Ja. 19.04. Ne, da steht nichts Aktuelles. Sorry, da musst du dich vertan haben. Das ist kein aktueller Podcast.
Die Tagesschau hat erst gestern über unser Thema quasi gesprochen.
Wirklich?
Ja.
Über uns als Podcast, die Zukunft des Discovery?
Nein, über das Thema, das wir auch gleich sprechen. Denn es gibt nichts Aktuelleres für die Menschen in Deutschland. Ne? Also in der Welt gibt es noch andere Probleme. Aber in Deutschland gibt es nichts Aktuelleres als das Schicksal eines Buckelwals.
Ja, diesen Buckelwal zu bekommen, das wäre auf jeden Fall kein größeres Problem gewesen, weil der ist ja immer wieder zurückgeschwommen. So, ich glaube, Stand jetzt, also bitte, nicht, dass er sagt, ich bin pietätslos, ich fühle den Buckelwal sehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn nicht zu irgendwas gebracht haben, was er gar nicht wollte. Aber wer weiß schon, was Buckelwale wollen. Jetzt ist er
Robert Mark Lehmann, aber ansonsten, ja.
Jetzt ist er ja offensichtlich auf dem Weg, also auf dem Weg weg.
Er muss doch geguided werden, aber geguided werden muss natürlich nicht George und Gracie. Und über George und Gracie wollen wir gleich vielleicht mal in Ansätzen sprechen. Auf jeden Fall sprechen wir über unseren Lieblingsfilm.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Dieser Podcast heißt Discovery Panel und das Discovery Panel hat sich zum Konzept gemacht, dass es Star Trek Filme in möglichst vielen kleinen Häppchen bespricht. Auf dem Panel heute
Andreas Thom
und Sebastian Sonntag und wir sprechen über Star Trek 4, Back to the Future oder so ähnlich, Zurück in die Gegenwart. So heißt dieser Film zu teilen.
Ja.
Und es geht um Wale.
Es geht um Wale. Es geht um Wale, aber es geht auch um ganz, ganz viel anderes. Denn dieser Film spielt ja im Jahr 1986. Und das ist nicht nur ein wichtiges Jahr, weil ich da meine ersten Erinnerungen vielleicht hatte. Ne?
Vielleicht. Man weiß es nicht mehr.
Genau. Und du, glaube ich, also jetzt keine Altersgags oder sowas, aber du, glaube ich, eingeschult worden bist, oder?
Danke, dass du nicht gesagt hast, dass du Abitur gemacht hast.
Ja. Ich finde, diese Altersgag, das hat sich ein bisschen
erzählt. Ja, ist, ja, seitdem du selber alt bist, ne?
Nee,
bin ich nicht.
Okay. Aber sag mal, bist du da bist du eingeschult worden?
86, nee, da war ich schon in der Schule.
Ah ja, in der Weiterführenden?
Ja, in der Weiterführenden. Jetzt machst du es ja doch, du Assi. Nein, nicht in der Weiterführenden. Mann, ey.
Ja. Nee, genau, aber deswegen ist es auf jeden Fall ein wichtiges Jahr für uns gewesen. Es ist ein wichtiges Jahr für die Ukraine gewesen, weil es sie noch nicht gab, aber im Endeffekt dort Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Ja. Und es ist ein wichtiges Jahr
da gibt es einen neuen Podcast, habe ich eben erfahren, einen neuen Podcast. Ich glaube, aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext, der die Geschichte von Tschernobyl erzählt in 5 Folgen oder so.
Ja, weil es eine neue Doku gibt. Tschernobyl 86 natürlich. Tschernobyl 86 als der
Podcast. Ja. Von 82 wissen die wenigsten, aber das ist die viel spannendere Geschichte.
Genau. Tschernobyl 86 und es ist von einem deutschen Dokumentarfilmer, der da ganz viele Archivmaterial einfach aneinander geschnitten hat, ohne Off-Stimme und so.
Oh, okay.
Ganz, ganz spannende Geschichte. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur davon gehört.
Interessant. Aber du wolltest
auch noch. Auch das ist in der ARD-Mediathek. Die Audiothek gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne? Die
heißt
ARD,
ja jetzt ARD Sounds.
Genau.
Ja.
Weil
ich hab mich schon
man, man hat offensichtlich ein Large Language Model gefragt und hat gefragt, was ist der generischste Name, der dir einfällt? Ah ja, Sounds. Okay, machen wir das doch.
Naja, du hast, ich bin mir ganz sicher, da haben erstmal die Sendeanstalten, haben da lange, viele Jahre drüber getagt und es wurde wahrscheinlich irgendwie Matt und Jung oder irgendein riesen Werbeunternehmen wurde da, also das,
Matt und Jung,
so. Ja, Jung und Mats und Max und Moritz.
Ja, genau. So, aber darüber wollen wir ja eigentlich sprechen. Wir wollen ja über Star Trek 4 sprechen und das machen wir ja hier in einer Reihe. Das heißt, es kann sein, dass ihr diese ganzen aktuellen Bezüge, die wir gerade so erzählt haben, dass die euch überhaupt nicht interessieren, weil ihr diesen Podcast eventuell im Jahr 2032 hört, weil es das Einzige ist, was ihr auf euren Devices noch runtergeladen habt, bevor der Strom abgeschaltet wurde. So.
Noch ein aktueller Bezug, ja. Und es gab eben einen Wal. Es gab einen Wal vor der Ostsee. Er war gestrandet im Jahre 2026 und hatte lange...
Hieß Timmy oder Hope. Man weiß es nicht.
Genau. Selbige hatte er, glaube ich, nicht mehr und wollte vielleicht aus seinem Leben ein Ende setzen. Das haben wir nicht zugelassen. Nein, wir Menschen können auch Wale retten, die vielleicht nicht gerettet werden wollen. Vielleicht will er aber auch gerettet werden. Und Timmy freut sich jetzt seines Lebens und alles wird gut.
Und vielleicht ist es ja im Jahr 2032 schon so, dass wir mit Walen sprechen können. Weil ich glaube, die Wale sind die ersten, mit denen wir sprechen können.
Oder Delfine.
Ja, gut, sind ja auch Wale. Das
sind auch Wale, aber die sind so ein bisschen flippiger.
Flippiger, schön. Flippig, da fällt mir noch was ein, Sebastian. Das ist wie unsere Community, die ist auch flippig.
Wow. So. Überleitungen was aus der Hölle.
Ja, aus der Hölle meines Gehirns.
Ja.
Was haben denn unsere HörerInnen zur 14. Besprechung von Star Trek 4 gesagt, während das hier ja die 15. Besprechung von Star Trek 4
ist? Also, ne, falls ihr euch das wirklich fragen solltet und keine Ahnung habt, was wir hier machen, also es gibt 14 andere Teile, wo wir Star Trek 4 schon besprochen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einchecken wollt, dann könnt ihr das tun. Also ihr solltet den Film vielleicht irgendwann mal gesehen haben. Wir beziehen uns grob auf kurze Augenblicke dieses Films in dieser Folge. Ja. Aber ihr könnt das Ganze auch chronologisch hören, einfach auf discoverypanel.de. Da könnt ihr unter Filme schauen und da gibt's halt alle 14 anderen Teile auch, die quasi vorher gelaufen sind. Und genau.
Während du jetzt nämlich in dieses Feedback gehst, suche ich mal kurz raus, an welcher Stelle ihr denn wieder andocken könnt quasi. Also welche Minutenanzahl.
Ah, das ist eine gute Sache, genau. Ja. Ich gehe in ein Feedback, das im Oktober 2025 geschrieben worden ist. Es war gar nicht so wahnsinnig ausführlich. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig zu allen Dingen den Bezug, aber ich lese hier einfach mal was vor und wir gucken mal, was wir damit anfangen können. Denili schreibt auf jeden Fall, ich freue mich schon riesig auf die 25-teilige Besprechung von Star Trek 5. Ich weiß gar nicht, warum so viele Menschen sich auf Star Trek 5 erstens freuen und zweitens auch glauben, dass das ein Ding ist, was wir in einer nahen Zukunft erleben werden, wir alle. Das ist so, also man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, ne? Aber ich meine, du suchst ja gerade die Minute, ne? Wir sind, glaube ich, knapp über die Hälfte, ne?
Nein. Wir sind ungefähr bei einer Minute 19. So.
Stunde. Minute?
Eine Stunde 19, ja. Genau. Eine Stunde 19 und 10 Sekunden. Und der Film hat ziemlich genau 2 Stunden. Also.
Ja. Sag ich doch, knapp über die Hälfte.
Ja, bei 2/3. So.
Na gut. Na gut, dann hast du vielleicht ja doch eine Chance, Denile, dass wir alle das noch erleben werden, sofern 2032 nicht wirklich der Strom alle ist. Kann Strom alle sein. Bisserwässerin sagt, yeah, endlich wieder Wale. Kann man jetzt einfach genauso wieder copy-pasten unter diese Folge übrigens, ja?
Bitte macht das alle. Schreibt alle endlich wieder Wale unter diese Folge.
Und den Rest kann man auch weiter copy-pasten und nur etwas über eine Stunde, viel zu kurz. Von mir aus kann das hier für immer weitergehen. Wünsche nichts, was du hinterher bereust, liebe Bisserwässerin. Zwei Dinge. Und zwar zu Alcatraz. Da haben wir über Alcatraz gesprochen, weil, nicht Chekhov, sondern über Alcatraz fliegt. Wie heißt er denn?
Sulu.
Sulu, natürlich, Sulu.
Sulu.
Ja. Ja, mit Sulu werden wir uns in dieser Folge tatsächlich nicht so viel beschäftigen. Wir werden uns demnächst noch viel mit Sulu beschäftigen.
Ja.
Natürlich kann man heute, schreibt die Besserwässerin, nach Alcatraz. Es ist nur sehr, sehr teuer. Das Museum lohnt sich durchaus. Ah ja, da hätte ich auch direkt hier ablesen können. Und wegen Sulu, ich sehe da keine Fehler in der Navigation. Da hattest du ja erklärt, dass der kreuz und quer überall hinfliegt, aber nicht dahin, wo er, also dass er eigentlich woanders hinfliegt. Als
er flog auf jeden Fall aus Richtung Bay in Richtung Golden Gate Bridge und eigentlich hätte er in die andere Richtung fliegen sollen.
Ja. Die Besserwässerin sagt einfach, der hat einfach echt Zeit, weil der Spot so lange nicht auf ihm war und er hatte Spaß beim Hubschrauberfliegen über dem Meer. So.
Ja.
Punkt.
Ja, klar. Genau, die haben alle Zeit.
Ramrod hat noch hinzugefügt, Alcatraz ist heute sogar Nationalpunk. Park.
Der Nationalpark.
Ich weiß,
das ist Campino, oder?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der US-amerikanische Nationalpunk nicht mittlerweile Alcatraz wieder in Gefängnis umgewandelt hat, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ist ein anderes Thema.
Ja. Und Frank W. schreibt noch, der zum 1985 zurückgelassenen Kommunikator. Da ging es ja um einen Kommunikator, der in dem Büro da von der Firma zurückgelassen worden ist, die das Plexicorp heißt sie, ne? Wie hieß denn nochmal der Stoff?
Transparentes Aluminium.
Transparentes Aluminium, genau. Und die haben ja den Kommunikator da gelassen, quasi als Belohnung dafür, dass sie da das transparente Aluminium herstellen konnten. Die Frage, schreibt Frank W., die Frage ist doch, ob man überhaupt darüber klar geworden wäre, was das ist und wie es funktioniert. Angenommen, ein heutiges Smartphone würde ins 19. Jahrhundert geraten, hätten die besten damaligen Wissenschaftler überhaupt eine Chance herauszufinden, was es eigentlich ist. Damals gab es weder Schaltkreise noch elektronische Platinen oder Displays, bevor das Gerät überhaupt bei einem Fachmann wäre auch der Akku leer und damit nicht mehr nachweisbar, dass Strom im Spiel ist. Finde ich, das ist ein Punkt irgendwie, ja.
Ja.
Aber 1985 war natürlich vielleicht da schon ein bisschen weiter, was elektronische Geräte angeht. Ist halt die Frage, ob sie... Ja, es ist eine spannende Frage, weil wir haben ja eigentlich seit den 80er Jahren unsere Technik mehr oder weniger beibehalten. Also wenn es jetzt um Computertechnik geht, wir haben sie einfach nur immer weiter geschrumpft, ne? Die müssten dann mit einem Mikroskop reinschauen, wenn das so weitergegangen wäre, auch ins 23. Jahrhundert.
Ja, ich möchte noch kurz ergänzen, dass es, glaube ich, um den Phaser von Chekhov ging, den er auf dem Atom
so war das. Ja.
Flugzeugträger gelassen hat. Aber ja, also ist unklar, ne? Also zumindest seit der Erfindung der Elektronik, beziehungsweise seit dem Elektronikdurchbruch oder sowas, sind die Sachen kleiner geworden, aber im Endeffekt haben sie sich nicht groß verändert. Also ich glaube, dass jemand, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie in der Elektronikforschung war, dass der durchaus auch einen Computer verstehen könnte, der jetzt irgendwie heute gebaut werden würde.
Ja, so. Ja, wenn er durch Zufall das halt da mal unter ein Mikroskop legt. Ich glaube, sonst wird es wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, genau. Ja.
Und im Kern war das eigentlich, ehrlich gesagt, schon das Feedback. Also es gab noch so anderthalb andere Kommentare, aber nichts mehr mit wichtigem Bezug auf die Folge beziehungsweise auf den Teil unseres Films. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr vielleicht jetzt einfach unter dieser Folge nochmal ein bisschen mehr kommentieren könntet. Also das wäre schon so ein, also wenn ich einen Wunsch an euch richten dürfte, dann wäre das dieser.
So, das fände ich ganz gut. Vor allen Dingen, weil wir ja in den nächsten Wochen wahrscheinlich öfter mal zu den Wahlen zurückkommen und dann können wir auf das Feedback viel schneller eingehen. So. Dann lass uns doch jetzt mal kurz, also ich mal kurz zurückschauend, ja.
Ja.
In der letzten Folge haben wir eben über Chekhov gesprochen, der aktiv in den Kalten Krieg eingreift, indem er eben einen Phaser auf einem Nuclear Vessel der Amerikaner liegen lässt. Ne?
Stimmt, das war's.
Wir hatten schon mal so ein bisschen überlegt, was hätte das denn wirklich angerichtet, ne, wenn das wirklich passiert wäre mitten im Kalten Krieg?
Ja.
Die ganze Nummer. Aber gut, dann waren wir bei Sulu stehen geblieben, der zwar in die völlig falsche Richtung fliegt, um da hinzukommen, wo er hin will, aber er fliegt immerhin, so.
Er fliegt, genau.
Ja. Und wir waren bei Jillian Taylor, die bemerkt, dass die Wale weg sind. Die war ja nochmal im Cetacean Institute.
Ja.
Und dann Bob Briggs deswegen mit dem gepflegten Hurensohn beschimpft. Und wir haben uns gefragt, ob das nicht nur unseren Podcast zu einem Explicit-Stempel verhilft, sondern eigentlich auch diesem Film. Aber offensichtlich hat es das nicht getan.
Offensichtlich, so. Genau.
Ja.
Ja, und das ist so die Grundsituation, in der wir uns gerade auch dann jetzt weiter bewegen, ne?
Genau, jetzt kommen die beiden nämlich zusammen, also Sulu und Jillian Taylor, weil Taylor fährt zurück in den Park und schreit nach Kirk, weil sie will, dass der jetzt die Wale rettet, ja. Wo auch immer die sind. Ne? So.
Und sie steht auf dieser Wiese, was ich ja ganz witzig finde, weil also auch sonst offensichtlich niemand es zu wundern scheint. Sie steht auf dieser riesigen Wiese, wo halt diese tiefen Furchen zu sehen sind, ja. von den Standfüßen des Schiffs, ne, wo ich mich dann irgendwie denke, dass sich da niemand sonst irgendwie gewundert hat. Naja, egal. Sie wundert sich auf jeden Fall auch nicht. Ja?
Da war halt keiner irgendwie, ne? Im Park irgendwie.
Naja, da joggen schon ein paar Leute.
Die habe ich nicht gesehen. Ich habe vor allen Dingen diese Müllmänner gesehen, aber das ist ja auch, die haben ja sowieso schon gemerkt,
dass irgendwas faul ist. Es kommen später irgendwann noch Jogger, meine ich. Ich glaube, die werden weggepustet, als das Schiff startet.
Okay, müssen wir mal drauf achten, wenn wir da hinkommen. Spoiler heute nicht. wir wissen auf jeden Fall, einen Interessenskonflikt zwischen Taylor und Kirk gibt es damit jetzt nicht mehr. Das ist doch auch schön, ne?
Ja.
Weil grundsätzlich hatten die ja so einen kleinen Interessenskonflikt, weil Kirk die Wale retten wollte und Taylor hat gesagt, weiß ich gar nicht. Aber jetzt will Taylor auch, dass Kirk die Wale rettet, weil sie sind halt weg.
Ja.
So. Statt Kirk sieht sie aber ja erstmal so ein Schattentheater, ne? Kann man sagen.
Stimmt, ja.
Weil Sulu kommt mit dem Hubschrauber im Park an und Taylor sieht dann einen Mann, wie wir später wissen, das sollte Scotty sein, der scheinbar mit der Hüfte aus dem Nichts auftaucht.
Mhm.
Und ich habe hier eine blöde Frage gestellt, Sebastian.
Ja.
Wie haben die das eigentlich gedreht?
Naja, also wahrscheinlich mit dem Greenscreen, oder? Also Green oder damals war vielleicht noch Bluescreen, ich weiß gar nicht, wann die Green wurden, die Bluescreens. Und dann hat man halt das Stück vom Park da drauf projiziert.
Also heute könnte das ja jeder Teenager digital mit DaVinci Resolve, Premiere oder CapCut oder was auch immer für eine Filmbearbeitungssoftware machen.
Klar, ne? Ja.
Die Effekte des Films hier wurden ja von Industrial Light and Magic gemacht, das wissen wir ja.
Ne? Die haben viel mit Bluescreens gearbeitet.
Ja, Industrial Light and Magic war auch damals schon extrem weit. Aber eben nicht in dem Sinne, dass sie mal eben beiläufig Menschen digital in so ein Live-Action-Bild einkompten. Konnten wie heute.
Nee.
Das hätten die noch nicht geschafft.
Das geht, ja. Das ging, glaube ich, nicht. Genau. Also, die hatten ja schon ein bisschen mit Computerzeug, aber nicht in den 80ern.
Doch, in den 80ern. Also, das war schon die Zeit, in der Industrial Light and Magic so die ersten Durchbrüche hatte. Ne? Also, mit einer Sequenz, die wir auch schon besprochen haben, mit der Genesis-Sequenz in Star Trek 2. Ne? Das war so ein früher Computer-Graphics-Meilenstein, den die gesetzt hatten. 1982. Und ein Jahr vor diesem Film hier hatten die den absoluten Durchbruch in einem fürchterlichen Film.
Okay.
Nämlich in Young Sherlock Holmes. Hast du ihn mal gesehen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich verwechsel es, glaube ich, gerade mit Young Indie. Nee, habe ich nicht gesehen.
Nee. Young Sherlock Holmes, wirklich ein fürchterlicher Film. Aber da gibt es eine Sequenz mit dem Stained Glass Knight. Da springt quasi... Also da materialisiert sich ein Kirchenfenster vor so einem Priester.
Ja.
Ne? Und da löst sich quasi eine Figur aus diesem Kirchenfenster, eben ein Ritter, ne? So ein Stained Glass Knight. Und der greift dann einen Priester an. So. Also das ist eine voll digitale Figur
okay.
im Jahr 1985. So, und das war super krass. Wir können ja mal den YouTube-Link zu diesem Video in die Shownotes packen. Weil das wirklich großartig ist.
Okay, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe gedacht, ne, also so voll digitale Szenen, ja, maybe, ne? Also da sind wir ja auch wieder nah an Babylon 5 oder ich meine, in den 90ern sind ja auch dann so Sachen entstanden wie Jurassic Park oder Terminator 2, was ja auch so Benchmarks waren, ne? Aber das war dann halt in den 90ern. Aber ich hatte nicht gedacht, dass Mitte der 80er das schon so weit war.
Ja, 85 halt. Also guckt euch die Szene mal an. Das ist für diese Zeit auf jeden Fall atemberaubend. Aber ich meine, das ist natürlich, heute sieht es völlig albern aus. aber es ist schon großartig. Nur guckt euch nicht den ganzen Film an. Guckt euch diese eine Szene an. Das ist 30 Sekunden, das reicht.
Okay.
Und du hast gerade Indiana Jones schon angesprochen, beziehungsweise Young Indy, aber bei Indiana Jones gab es dann 1989 die erste Full-Screen Live-Action Digital Composite-Leistung in Indiana Jones and the Last Crusade. So.
Okay, was heißt das genau?
Dass da Fullscreen digital komponiert wurde, ne? Also dass wir wirklich ein komplett digitales Bild hatten.
Okay, verstehe. Mhm.
Nicht nur die digitale Figur in einem Live-Action-Piece, sondern ein komplett digitales Bild. Mhm. So, zum ersten Mal. Aber damit merkst du jetzt auf jeden Fall den Stand, auf dem die Industrie in dieser Zeit war. Ne?
Ja.
Für Star Trek 4 von 1986 heißt es also, wenn hier Bildteile zusammengesetzt wurden, dann lief das sehr wahrscheinlich noch über eben klassische optische oder photochemische Tricktechnik. Also Matte Paintings, ne, Mattarbeit, Bluescreen, Elementaufnahmen und Optical Printer, also nicht über modernes Digital Compositing.
Ja.
Und da habe ich ein ganz, ganz tolles Interview gefunden in The American Society of Cinematographers.
Mhm.
Das ist halt, ja, ist eine große US-Fachgesellschaft für Kameraleute.
Ja.
Und die bringen eben ein Magazin raus, das American Cinematographer. Das bringen die seit Jahrzehnten raus. Das ist eine total wichtige Primärquelle fürs Filmhandwerk. Und da ist ein Interview erschienen 2016 mit Don Peterman. Und Don Peterman ist der Kameramann von Star Trek 4.
Ach, so. Wie cool ist das denn? Okay.
Ja. Und das Interview selbst basiert eben auf Material aus dem einem American Cinematographer von Dezember 1986. Das heißt, der hat quasi 1986 dieses Interview gegeben und 2016 haben sie es nochmal rausgegeben.
Geil. Okay.
Und 1986, das war eben nah an der Entstehungszeit von Star Trek 4. Also den Link, der ist frei verfügbar. Den Link packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ne?
Mhm.
Und der wird in diesem Text ausdrücklich als der Director of Photography des Films eingeführt.
Mhm.
Außerdem hat er so Arbeiten an Flashdance zum Beispiel gemacht oder Cocoon oder sowas. Ne? Also das sind auf jeden Fall, der hatte einen Namen.
Ja.
Ne? Und das macht das Interview natürlich so wertvoll. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Rückblick-YouTuber oder sowas. Ne? Das ist halt der Mann, der das Bild des Films verantwortet hat. Und er selbst sagt ganz offen, dass bestimmte Einstellungen in Star Trek 4 mit Blue Backing und anschließender Arbeit von Industrial Light and Magic gebaut wurden.
Mhm.
Sein Beispiel ist quasi der Blick aus den Fenstern mit futuristischer Stadt und Golden Gate Bridge im Hintergrund. So, wenn wir uns ganz am Anfang erinnern, wo dann die Ozeane verdampfen.
Ja,
ne? Da haben wir ja am Anfang so eine futuristische Stadt im Hintergrund und dann die Golden Gate Bridge. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass sie eben Bluescreen aufgebaut haben und dann Industrial Light and Magic das irgendwie da rein kopiert hat.
Ja,
ne?
Ja.
So. Nicht digital, sondern analog. Außerdem hat er da von diesem Wahltank als Bluescreen gesprochen. Ne? Also wenn wir im Citation Institute sind, dann ist da ja dieses Bild, wie wir sehen, dass Spock mit dem Buckelwal schwimmt hinter dem Fenster.
Ja.
Und auch das ist ein Bluescreen gedreht. Ne? Also dieses Fenster war quasi der Bluescreen. Ne?
Ach, wie geil. Okay.
Und dann haben sie da im Hintergrund eben so einen Mud-Shot von Industrial Light and Magic reingebaut. So.
Mega, okay.
Ja. Also der Film arbeitet nachweislich, und das sagt Don Peterman da ganz klar, mit den Verfahren, die man dann später auch für so einen kleinen Scotty-Gag erwarten würde. Ne? Deswegen würde ich für diese Szene im Park ganz vorsichtig sagen, also belegt ist die exakte Herstellung dieses einen Shots jetzt nicht.
Ja. Ne?
Aber alles spricht dafür, dass sie ihn eben nicht digital im heutigen Sinn gemacht haben, sondern als klassischen optischen Effekt. Also die wahrscheinlichste Lösung wäre dann eben erst die Parkaufnahme mit Jillian Hubschrauber und den herablassenden Platten drehen.
Ja.
Und dann separat Scotty in passender Perspektive und Beleuchtung gegen Bluescreen oder Black, ne, fotografieren und anschließend bei Industrial Light and Magic fotochemisch beides zusammensetzen. So. Dadurch erscheint dann plötzlich Scotty in großer Höhe ohne Unterleib neben den Platten, ne, ohne dass man dann vor Ort ein riesiges Gerüst oder so einen absurden Stahlbau in den Park stellen müsste oder sowas. Ne? So, das könnte man ja auch machen. Ne? Man setzt so einen riesigen Stahlbau in den Park, macht das mit Greenscreen, ne?
Ja.
Setzt dann wieder zwei Bilder aufeinander und hat dann eben nur den Ausschnitt von oben. Aber das wäre an dieser Stelle Quatsch gewesen. Wahrscheinlich hat man Scotty einfach irgendwo anders gefilmt oder den Typen, der da den Oberkörper mimt.
Ja, also wahrscheinlich kannst du es ja auch wirklich irgendwie ausschneiden, ne? Also ich weiß ja nicht, wie das früher funktioniert hat, analog, ne? Aber wahrscheinlich kann man es ja auch irgendwie übereinander legen, weil es gibt ja auch schon relativ früh zum Beispiel so Zwillingsszenen, ne? Wo ein Schauspieler zwei Rollen spielt, die zeitgleich zu sehen sind, ne, und die dann halt einfach übereinander gelegt worden sind, ne, einfach übereinander gelegt, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber vielleicht geht das ja tatsächlich, dass du, wenn du genau die gleiche Einstellung hast, und dann da kannst du halt da irgendwie Sachen drauflegen, drüberlegen, reinlegen.
Genau, aber das hätte man machen können, aber dann hätte man tatsächlich so ein Gerüst irgendwie in diesen Park bauen müssen.
Ja, aber kann ich nicht, wenn es nur um eine Figur geht, ne, also wenn es nur
doch, genau.
Die kann ich ja irgendwie, kann ich da einfach irgendwo hinlegen, oder?
Genau, also die Figur, du kannst ja im Studio von einem Bluescreen aufnehmen und dann nimmst du eben, schneidest du alles andere aus, weil du weißt halt, dass alles, was blau ist, kannst du wegmachen quasi mit dem Filter.
Ja.
Und dann hast du nur diese Figur und wahrscheinlich ist es genauso gedreht worden. Man sieht auch, dass diese Figur gar nicht mit den Platten interagiert. Ne?
Also, ja, stimmt. Ja.
Es sieht ein bisschen so aus, ne, dass sie sich gegen die Platten drückt oder sowas, aber man sieht, die Platten bewegen sich nicht dadurch, dass diese Figur die berührt oder so.
Ja, es liegt daran, weil die so schwer sind.
Ja, klar. Natürlich. Also, das ist ein zusammengesetzter Shot. Da hattest du auf jeden Fall den richtigen Riecher. Kann man schon von ausgehen.
Aber es sieht schon ganz gut aus, ne? Also auch wieder diese riesigen Platten auch im Nichts verschwinden oder diese riesige Platte im Nichts verschwindet. Das sieht schon irgendwie gut, das ist gut gemacht.
Ja, ja. Und Taylor ist deswegen auch kurz fassungslos.
Zu Recht.
Weil sie 1986 ja noch keine CGI-Filme gesehen hat.
Und auch vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie mitten in einem Film drin ist. Wer weiß.
Genau. Also vielleicht weiß sie das nicht, genau. Und dann rennt sie nach Kirk rufend gegen die getarnte Bounty. Klong.
Ja, auch schön. Und dann gibt's die Pantomim-Szene.
Genau, das ist dann endgültig Pantomime. Oh, genau, also als ob sie vor einer Glaswand steht.
Ne? Ja. Oh, ja. Ah, oh.
Genau. Drinnen bemerkt Scotty sie und schreit Kirk an, dass sie jetzt ein Problem haben.
Ja, also so laut, also eigentlich ist er noch halb draußen, so laut, dass sie ihn eigentlich auch hören müsste, weil sie schreien ja alle. Ne? Also er hört sie, dann müsste sie ihn eigentlich auch hören, aber naja, gut.
Na gut, genau. Ich weiß nicht, wie hoch die Bounty ist. 50 Meter. Deswegen, Scotty schreit einfach nur in den Bauch des Schiffs, dann hört man das nicht. Kirk guckt sich dann Bounty TV an und da sieht man Taylor auf einem Monitor nach ihm schreiend.
Ja.
Und
der richtige Ausschnitt übrigens, toll wie das, ne? Aber gut, es gibt ja auch heute schon Verfolgungskameras, ne? Natürlich ist der
genau
perfekte Ausschnitt auf diesem CRT-Monitor, ein alter Röhrenmonitor zu sehen.
Genau. Und deswegen transportiert er sie jetzt an Bord. Gott sei Dank sind die Transporter wieder repariert worden. So.
Und offensichtlich merkt man, dass man transportiert wird, ne? Also kurz bevor sie transportiert wird, fängt sie an zu schreien. So als würde sie irgendwas fühlen, ne? Als würde, weiß ich nicht, kitzelt beamen oder tut das weh, ja, oder?
Sie sieht auf jeden Fall irgendwas, ne? Und ich weiß auch nicht genau, was. Sie bemerkt auf jeden Fall im Vorhinein das Beam und dann beginnt sie zu schreien und schreit immer noch, als sie in der Bounty materialisiert wird.
Ja.
So. Da muss ich natürlich jetzt auch fragen, schreien über den Beamvorgang hinaus, hältst du das für plausibel?
Es hat die Frage, wie viel Schall mit gebeamt wird.
Ja.
Ja. Also ich meine, ne, das ist ja eh so die Frage, wie das so genau funktioniert mit diesem Beamen, weil das sehen wir ja auch später noch, werden wir dann, glaube ich, nicht mehr in dieser Folge besprechen, aber sie stürzt ja irgendwann zu, definitiv werden wir es nicht mehr in dieser Folge besprechen, fällt mir gerade ein, sie stürzt dann irgendwann auf Kirk zu und hängt sich mit in seinen Beamstrahl so, ne? Das geht ja offensichtlich auch immer, ne? Also in welchem Radius wird gebeamt oder wo weiß der Beamer eigentlich her, welche Moleküle zu der Person gehören und welche zu was anderem? Und gehört dann Schall zur Person dazu oder nicht?
Bastian, pass auf, das ist, pass auf.
Ja.
Das ist KI.
K-H-I?
K-I, ohne H.
Künstliche Intelligenz?
Ja.
Meinst du wirklich?
Ja, bestimmt.
Die haben Röhrenmonitore.
Gut. Ne, die Klingonen haben das nicht, aber die Föderation hätte das. Deswegen, das sind jetzt Föderationstransporter, die da eingebaut haben. Das sieht man auch an der Farbe.
Ja. Okay, also die KI weiß das und kann antizipieren, dass diese kleinen Molekülchen, die da aus ihrem Mund fliegen, ein Schall sein sollen, nimmt sie noch mit und deswegen hören wir den Schrei weiter. Aber also, sie schreit ja auch weiter. Ich meine, vielleicht hören wir einfach nur den Schrei, das Stückchen Schrei, was noch übrig ist.
Ja, deswegen, ich halte das grundsätzlich für plausibel. Also jedenfalls dann, wenn so ein Transporter den Körper nicht einfach schlagartig abschaltet, sondern Materie und Impulszustände und laufende physiologische Prozesse kontinuierlich rekonstruiert.
Was ja ganz gut wäre für viele physiologische Prozesse, so, ne?
Eben, weil Schreien ist ja nichts Mystisches, ne? Das ist ja ein physikalischer Vorgang. Luft strömt aus den Lungen, Stimmlippen schwingen, Resonanzräume formen den Ton, so.
Ja.
Und wenn dieser Transportvorgang die Zustände mitsamt zeitlicher Entwicklung korrekt wiederherstellt, dann setzt der Schrei auf der Bounty einfach dort fort, wo er im Park gerade war.
Mhm.
Es gibt aber noch ein Aber für mich.
Ja.
Weil die eigentliche heikle Stelle ist für mich ja gar nicht Jillian Taylor oder ihr Körper, sondern die Luft.
Mhm.
Du hast es gerade nämlich gesagt. Im Endeffekt wird ja so ein Körper gebeamt.
Mhm.
Damit ein Schrei durchläuft, müsste der Transporter aber nicht nur Jillian selbst, sondern auch den Zustand der Luft in Mund, Kehlkopf und unmittelbar davor so präzise behandeln, dass Druck, Strömung und Schwingung nicht brutal abbrechen.
Mhm.
Sonst gäbe es eher ein kleines akustisches Loch oder ein Verschlucken oder einen harten Neustart des Tons oder sowas, ne? Aber es ist ja ein kontinuierlicher Schrei. Ich würde jetzt sagen, wenn Star Trek Transporter schon Trägheit, Haltung und Bewusstsein oder sogar Gespräche nahtlos mitnehmen, dann ist es ja natürlich nur konsequent, dass auch diese mikroskopischen Druck- und Strömungsverhältnisse mitübertragen werden, am Zielpunkt exakt weitergeführt werden. Aber in echter Physik, wenn wir da mal reingucken, ne,
ja,
wäre so ein Vorgang derart extrem, dass schon kleinste Fehler bei so Informationsmengen, Rekonstruktion und Umgebungsanpassung katastrophal wären.
Ja, aber generell, oder? Ich meine, du hast ja, also wenn du jetzt bei Luft bleibst, du hast ja nicht nur Luft im Hals, wenn du sprichst, du hast ja auch Luft in der Lunge und die sollte ja auch irgendwie da bleiben. Du hast Sauerstoffbläschen im Blut, die sollten ja auch irgendwie da bleiben. Also das muss ja alles irgendwie mitrekonstruiert werden.
Genau, und woher weiß der Beamvorgang, welche Luft er mitrekonstruieren muss und welche nicht? Weil außen drunter um den Körper ist ja überall Luft und es ist auch überall Bewegung in der Luft.
Aber vielleicht nimmt er einfach immer so ein bisschen Amount of Luft mit. So drumherum, so eine kleine Luftbubble.
Das heißt, du wirst in der Blase gebeamt?
Vielleicht. Was also, weiß ich?
Okay. Und wenn man das Beamen an sich als gelöst akzeptiert, ne, dann ist sie schreit weiter sogar realistischer, als sie hört plötzlich auf. Ne? Weil so ein abruptes Verstummen würde ja bedeuten, dass der Transporter selbst in neuronale, muskuläre und akustische Prozesse eingreift. Und das wäre nicht gut.
Ja.
Naja. Ne, weil dann würde er auch das Leben wahrscheinlich schnell beenden. Also Kontinuität des Schreis ist dann fast die eleganteste Lösung. Deswegen finde ich ganz gut, wie wir das hier gelöst haben. Das zeigt aber auch meiner Meinung nach, warum Beamen so unrealistisch ist.
Mhm.
Nicht, weil wir physikalisch keine Theorie hätten, die haben wir, ne?
Ja.
Wie es funktionieren könnte, sondern weil die Kosten komplett entgleisen. Ich habe da nochmal bei Metin Tolan nachgelesen, das ist ja so ein Physikprofessor aus Bochum war der, glaube ich, weiß nicht, wo er jetzt ist. Der hat da vor 10 Jahren ein sehr, sehr schönes Interview im Deutschlandfunk zugegeben. Mhm. Ich packe auch das mal in die Shownotes. Shownotes wären dann richtig voll
mit dem Zeug. Wow, hör mal.
Ja, so. Und Metin Tolan sagt sinngemäß, dass man einen Menschen nach E gleich MC Quadrat grundsätzlich in Energie umwandeln und wieder zusammensetzen könnte. So.
Ja, also ne? Einstein.
Also, genau, also physikalisch kein Problem. Ne?
Mhm.
Aber schon dafür, dass man das macht mit einem Menschen, brauchtest du eine Energiemenge in der Größenordnung des gesamtdeutschen Jahresenergieverbrauchs.
Ach, das geht ja noch. Also ich hätte es tatsächlich schlimmer erwartet.
Und das ist ja noch nicht mal der ganze Horror, denn du müsstest diese Personen ja noch extrem präzise erfassen und rekonstruieren. Also nicht nur Mensch weg, Mensch da, sondern inklusive, wir hatten es gerade angesprochen, Körperzustand, Gehirnzustand, Haltung, im Fall von Jillian sogar laufender Schrei.
Ne? Ja, so. Ja, ja. Das sind wahrscheinlich auch unfassbare Datenmengen, ne?
Richtig, und genau. Also und die Energiemenge, die du dafür brauchst, um das alles in Energie umzuwandeln und dann wieder aus Energie zusammenzusetzen, das ist unfassbar. Und deswegen ist Beamen halt in Star Trek so ein schönes Gedankenexperiment.
Ja.
Aber real ist das was für Größenordnungen, bei denen, also, das geht nicht.
Da braucht man vielleicht das ein oder andere Atomkraftwerk, was man dann halt immer mit sich, oder Fusionskraftwerk, was man dann mitnehmen
muss. Ja, genau, ein Fusionskraftwerk. Ich glaube, du brauchst ein relativ großes Fusionskraftwerk, um auch nur einen einzigen Beamvorgang zu machen. Wahrscheinlich ein Fusionskraftwerk, das wir schon haben. Ne? Wir haben ja ein großes Fusionskraftwerk.
Was noch nicht fertig wird. Ja.
Nee, wir haben ein großes, das fertig ist. Das ist schon sehr, sehr lange fertig. Und dieses Fusionskraftwerk brauchen wir, glaube ich, um einen einzigen Beamvorgang durchzumachen.
Unsere
dieses Fusionskraftwerk
Sonne?
Ist unsere Sonne.
Die soll wir vielleicht nicht im Rahmen eines Experimentes draufhauen, quasi.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Beamen wird ein schöner Traum werden, bleiben und wir sollten weiterhin den Bus nehmen.
Aber den Dieselpreisen. Ah, keine aktuellen Bezüge.
Nein, keine aktuellen Bezüge. Die Dieselpreise sind 2032 alle wieder extrem gesunken.
Absolut. Wir bleiben auch 2032 technologieoffen.
Ja. So, als Jillian Taylor in der Transporterkammer auftaucht, sagt Kirk dann zu ihr, Hello Alice, welcome in Wonderland.
Schön. Ja.
Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, was wäre, wenn Kirk plötzlich hier im Kostüm eines nervösen weißen Kaninchens mit einer Uhr erschienen wäre. Aber das wäre ein bisschen zu viel David Lynch für diesen Film gewesen.
Ja, vielleicht.
Aber Alice im Wunderland ist den TOS-Leuten auf jeden Fall sehr präsent, ne? Ja.
Weil?
Also weil in TOS kommt's vor, in Shoreleaf, ne? Da so ganz direkt.
Ach so,
da
gibt's ja.
Planet wirke wie Something out of Alice in Wonderland, ja. Und kurz darauf erzeugt die Anlage dann so ein White Rabbit und Alice und sowas, ne? Also die kommen dann alle vor. Und kanonisch kurz davor, so 10 Jahre davor, hat Michael Burnham von Amanda Grayson Alice in Wonderland geschenkt bekommen.
Ja.
Und wenn es Amanda so wichtig war, dass sie es Michael Burnham schenkt, dann wird sie es wohl auch Spock gezeigt haben, würde ich jetzt mal tippen. Und in TAS wird das sogar halbkanonisch gezeigt, in Once Upon a Planet, Fantasie oder Wirklichkeit. Da liest Spock das Buch zur Entspannung und er sagt, er hat es von seiner Mama bekommen.
Oh. Schön, okay.
Lewis Carroll, ne? Also die Amerikaner lieben Alice in Wonderland.
Kann ich schon verstehen, das ist ja auch eine verrückte Geschichte. Die hat mich als Kind auch ziemlich fasziniert.
Ja. Das ist ewig her. Ich war wirklich als Kind, dass ich das zum letzten Mal auch gelesen habe. Ich weiß kaum noch, worum es geht, tatsächlich.
Gelesen habe ich es auch nicht. Also es war ich habe sehr sicher die Disney, also Zeichentrick Ausgabe gesehen. Ja, mit den.
Keine Ahnung.
Die ist toll, die ist schön.
Muss ich irgendwann mal reingucken. Ist bitte. Bestimmt bei Disney Plus, oder?
Würde ich jetzt mal davon ausgehen.
Ja, haben wir alles. So, Kirk zeigt Taylor jetzt als allererstes den Tank, also das Walbecken, in die Scotty und Sulu gerade die Aluminiumplatten installieren.
Ja.
Leider muss sie ihm sagen, ja, die Wale sind weg. Die sind jetzt schon in Alaska, sagt sie.
Während er noch total begeistert ist, ne? Kirk erzählt da total begeistert und so, dann, aber sie kommt kaum dazwischen.
Ja.
Aber
das ist schon ziemlicher Kappes, ne? Also, wir hatten das, quasi schon in einer der letzten Folgen, aber wir müssen hier nochmal kurz ausholen. Ein erwachsener Buckelwal.
Kommt jetzt wieder mit den Größen?
Ja.
Ja,
also er wird laut NOAA bis zu etwa 60 Fuß lang, bis zu 40 Tonnen schwer. Das ist kein, wir laden ihn mal eben auf einen Lastertier.
Ja,
so. Nee. Das ist ein schwimmender Altbau quasi. So.
Ja.
Also, könnten sie das geschwommen sein nach Alaska?
In der Zeit, also in der Nacht quasi, ne?
Genau. Buckelwale wandern zwar gewaltige Distanzen und manche Populationen legen insgesamt bis zu 5000 Meilen zwischen Brut- und Futtergebieten zurück. Aber das ist ja Migration über lange Zeiträume. Mhm. Nicht so ein Sprint über ein paar Stunden. Was glaubst du, wie weit ist es von San Francisco bis zur Bucht von Alaska?
Oh, weit. Also da ist ja, also man unterschätzt ja immer Kanada zum Beispiel, ne? Was die Größe dieses Kontinents angeht. Und ich glaube, was ist der zweitgrößte Kontinent der Welt oder zweitgrößte Land der Welt oder drittgrößte Land oder sowas? Also
ich glaube, es ist das zweitgrößte. Ich glaube, wir haben Russland als eher größtes, dann ist Kanada das zweitgrößte und China das drittgrößte, meine ich.
Ja. Also, das ist sehr viel Strecke, offensichtlich.
Was würdest du tippen? Ungefähr?
Diese Entfernungen in den USA machen mich immer total fertig, aber ich würde jetzt mal sagen, wir reden hier über mehrere tausend Kilometer. Sagen wir mal 3800.
Nee, 2800, aber nicht so schlecht.
Na,
aber, also es sind fast 3000 Kilometer. Selbst wenn man grob mit in der Fachliteratur verwendeten Maximalwerten von 12 km/h rechnet,
ja,
käme ein Wal in ein paar Stunden, also nur wirklich einen kleinen Bruchteil der Strecke Richtung Alaska. Also geschwommen sein kann er nicht.
Dö.
Und selbst wenn man einen Buckelwal in ein Flugzeug bringen könnte, was man nicht kann, das hatten wir irgendwann schon mal erklärt. Aber wenn man das könnte, Ne? Der Flug San Francisco Anchorage, ich habe mal geguckt,
ja.
Wenn du da gibt es einen Direktflug.
Ne? Ach was.
Aber der fliegt allein schon 4 Stunden, 12 Minuten. Und das ist ohne Einfangen, Verladen, Spezialhalterung, Wasser- und Kühlungsmanagement, Entladen eines Tieres, das 60 Tonnen wiegt. Also diese Wale haben keine Chance, wenn sie nicht gebeamt werden, was die 1986 nicht können. Wenn sie nicht gebeamt werden, haben diese Wale keine Chance, in dieser Nacht von San Francisco nach Alaska gekommen zu sein. Das geht einfach nicht. So.
Okay. Dann hat entweder Jillian gelogen oder das Drehbuch.
Ja, genau. Jillian, ich würde sagen, Jillian hat gelogen.
Okay.
Und immer die alte Theorie von Folge 3 oder sowas, dass Jillian eigentlich der Bösewicht in diesem Film ist.
Stimmt.
In dem Moment taucht Spock auf, um Kirk zu sagen, dass die volle Kraft wiederhergestellt ist. Da müssen wir sagen, immerhin.
Ja, es geht vorwärts.
Wir haben mal ein Erfolgserlebnis.
Absolut.
Die Reaktion von Jillian finde ich hier im Übrigen bemerkenswert, weil sie sieht Spock jetzt gerade zum ersten Mal ohne Stirnband und damit mit spitzen Ohren und diesen besonderen Augenbrauen.
Ja.
Das ist quasi ein First Alien Contact. Und sie rastet mal gar nicht aus.
Nee, sie ist, also sie macht große Augen, aber sie bleibt dann irgendwie gefasst. Ich meine, das ist ja somit das Erste, was sie zu Kirk sagt, als sie raufgebeamt worden ist. Okay, du hast nicht gelogen. Also das ist wirklich so. Ja. Ne? Also sie realisiert dann plötzlich, wir befinden uns jetzt hier in irgendeiner fernen Zukunft und da ist alles möglich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was sie bis dahin eingenordet hat. Und sie hat ja auch mitbekommen, dass der Typ irgendwie seltsam ist. Und vielleicht wundert sie das dann gar nicht mehr so sehr, dass der kein Mensch ist.
Versetz dich mal in die Lage von Jillian Taylor. Wie hättest du gehandelt hier an dieser Stelle?
Ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich hätte ich schon gefragt, was bist du? Ne? Oder machst du ein Cosplay oder so? Ne? Link? Aus Zelda?
Ich glaube, ich hätte nur noch geschrien. Also ich hätte, keine Ahnung, wenn ich da gebeamt werden würde, ich hätte mit dem Schreien überhaupt nicht mehr aufgehört.
Ach so, du meinst jetzt so die ganze, ich dachte jetzt so die Reaktion auf Spock. Ja, ich glaube, diese ganze Nummer ist, naja, ich glaube, wir sind schon wahrscheinlich zu mehr fähig, als man so denkt. Aber ich glaube, das macht ja schon ordentlich Kopfschmerzen. Also dein Gehirn braucht da, glaube ich, echt so einen Moment, um zu verstehen, dass was es eigentlich nicht verstehen kann. Aber vielleicht jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, ob du geschrien hättest.
Bei mir ging da wirklich gar nichts mehr. So. Uhura ist auch auf der Bounty mittlerweile, ne? Und die ruft Kirk jetzt und sagt, dass sie Chekhov im Mercy Hospital gefunden hat und Chekhov wird jetzt notoperiert und es wird nicht erwartet, dass er überlebt.
Tudu.
Wir erinnern uns, Chekhov ist bei seiner Flucht auf den Flugzeugträger von einem Plateau gefallen und hat sich dabei verletzt. Ne?
Ja, ist tief gefallen, ja.
Ja. Er ist auf jeden Fall tief gefallen, aber hättest du jetzt gedacht, dass der, also wenn du jetzt nur diesen Fall gesehen hättest, hättest du gedacht, dass der notoperiert werden muss und dass der eventuell sogar nicht überlebt?
Ja, nicht unbedingt, aber das ist ja auch so ein Filmfall gewesen, ne? Also es gibt halt Filme, in denen stürzt James Bond von sowas runter, steht auf und läuft weiter. Realistisch betrachtet ist da vielleicht schon was dran, dass wenn du halt irgendwie mehrere Meter, das mögen ja, keine Ahnung, 10, 12, 15 Meter gewesen sein oder sowas, die da runtergefallen ist, wie hoch ist so ein Schiff, ne? Also das halte ich jetzt schon nicht total für totalen Quatsch, dass wenn man dann vielleicht auch noch ungünstig aufkommt, ne, es geht ja da um den Kopf, also er hat ja irgendwie ein Blutgerinnsel oder sowas, ne, also dass man sich da irgendwie am Schädel verletzt, finde ich jetzt nicht total abwegig.
Und dass der dann einfach in irgendein Krankenhaus gebracht wird als russischer Spion, der gerade geflüchtet ist und kurz vorher den Kommandanten da mit einer Waffe bedroht hat?
Naja, hippokratischer Eid und so, natürlich helfen wir erstmal.
Oh, das finde ich toll. Finde ich gut, dass der hippokratische Eid hier auf jeden Fall funktioniert. So, Mercy Hospital im Mission District. So.
Mhm.
Fangen wir vielleicht mal an mit dem Mission District. So. Weil, wenn die USA wieder mal eine Demokratie sind, dann will ich da auf jeden Fall mal hin. In den Mission District.
Ist das ein kausales oder temporales Wenn?
Das ist hoffentlich ein temporales Wenn. So, lass mich dich da mal kurz hinführen. Ja, Ja. Man kann sich das nämlich auf Google Maps auch sehr, sehr gut angucken. Man kann da mal mit Street View durchlaufen, zum Beispiel durch die Mission Street im Mission District. Der Mission District oder einfach The Mission, wie er in San Francisco genannt wird, das ist ein Viertel, liegt so ein bisschen südlicher, aber sehr zentral zwischen Golden Gate Park und San Francisco Bay. Ne? Ja. Also der Golden Gate Park liegt ja eher so ein bisschen weiter im Westen von dieser Insel. Mhm. Ne? Und San Francisco Bay ist ja dann eben deutlich im Osten von der Insel. Und da in der, da mittendrin liegt der Mission District. Und es ist sehr, sehr alt.
Aha, okay. Also die Altstadt sehr von alt. San Francisco quasi.
Ja, also es ist tatsächlich eines der ältesten Gebäude von San Francisco, ist tatsächlich die Mission, die in der Mitte steht. Aber stell dir einfach mal dieses Viertel vor. Mhm. Du läufst da durch, da riecht's nach Tacos, nach Kaffee, warme Straßen, manchmal auch ein bisschen nach Bier, nach Farbe, nach hippem Stadtleben. Du hörst so ein paar Busse, du hörst Stimmen, nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch auf jeden Fall. Ne? Vielleicht sogar ein bisschen Deutsch, ne? Weil da viele deutsche Einwanderer sich angesiedelt haben. Mhm. Du hörst Musik aus offenen Türen, irgendwo klappert Geschirr, irgendwo diskutiert jemand viel zu laut und mit voller Berechtigung. So. Und an den Wänden sind nicht einfach irgendwelche Stände oder normale Hausfassaden, das sind oft so Murals, also so bemalte Fassaden.
Okay.
Und die sagen dir, hier wurde jetzt nicht nur gewohnt, hier wurde gekämpft, hier wurde erinnert, hier wurde widersprochen. Und mittendrin steht die Mission Dolores.
Okay.
1776 gegründet. 1776, das älteste erhaltene Gebäude San Franciscos.
Krass.
In 1776 haben die Spanier die Mission San Francisco de Assis, die heute alle nur Mission Dolores nennen, gegründet. San Francisco de Assis, da weiß man jetzt auch, nach wem San Francisco benannt worden ist. Nämlich nach Franz von Assisi.
Ach was, das war mir nicht bewusst.
Ja. Der heilige Franziskus, auf den sich auch unser ehemaliger Papst berufen hat. Genau. Mission San Francisco de Assis haben die Spanier da gegründet. Und um diese Kirche herum entstand überhaupt erst eine dauerhafte Siedlung in dem Gebiet.
Okay, um das mal klarzustellen, dieses alte Ding von 1700, das ist eine Kirche. Die Mission ist eine Kirche.
Genau, das ist eine Kirche. Ne? Mission allgemein, also das, was Mission genannt wird, ist ja quasi die Christianisierung der indigenen Bevölkerung. So. Und das haben die gemacht, indem die eine Kirche gebaut haben und gesagt haben, wo wohnen denn hier Indigene in der Gegend? Naja, die christianisieren wir uns jetzt. So.
Ja, nicer
Move. Also, deswegen, ich habe es die ganze Zeit sehr, sehr schön und farbig und blumig erzählt. Ne? Und das ist halt eine Kirche, die tatsächlich erst zu dieser ersten, wie gesagt, dauerhaften Siedlung in dem Gebiet geführt hat. Und deswegen ist diese Mission historisch gesehen einer der Ursprungsorte San Franciscos. Aber dann kommt halt der bittere Teil, den man halt nicht weglächeln sollte. Weil diese Missionsgeschichte, ne, das ist eine Geschichte von Kolonisation, von Christianisierung und vor allen Dingen von Kontrolle, von Macht über die indigene Bevölkerung.
Ja.
Weil diese Mission als Viertel beginnt ja nicht als hipper Kulturraum, der es heute ist. Ne?
Ja, klar.
Und es ist wunderschön, wenn man da jetzt mal so mit einem Streetview entlang geht. Und ich würde da, wie gesagt, gerne auch irgendwann mal, vielleicht mit dir zusammen, ne? Vielleicht, wenn die USA wieder ein Land ist und dass man reisen kann, ne? Dann
gerne,
fliegen wir da vielleicht mal hin und gucken uns das alles an. So. Aber das war damals ein Ort, an dem Macht sich einmauert. So. Konkret. Die indigene Bevölkerung der Gegend, das waren vor allen Dingen die Olone, Olone und Miwok-Gruppen, das sind eben zwei Stämme von Indigenen. Und hier an dieser Stelle vor allem die Reimatusch-Olone. Reimatusch heißt quasi Menschen des Westens. So, ne? Das war ein bestimmter Stamm und das war ein Stamm, die vor allen Dingen auf dieser Halbinsel von San Francisco gewohnt haben.
Ja.
Die Reimatusch-Olone wurden nicht einfach missioniert, sondern in das Missionssystem hineingezogen, umbenannt, zur Arbeit gezwungen, ihre Bewegungsfreiheit erlaubt. Und diese Mission Dolores wurde halt auf ihrem Land errichtet. Ne? So.
Das ist schon krass. Und dann
kommen die Spanier dahin, bauen diese Mission Dolores, beziehungsweise sagen, okay, das ist jetzt hier unser Missionsgebiet. und sagen den Native People, okay, ihr stellt jetzt einen Großteil der Arbeitskraft. Ne? Ihr baut die Gebäude, ihr formt die Lehmziegel. Zu Englisch übrigens diese Lehmziegel, wie heißen die Lehmziegel? Im Englischen?
Brick, Mud Brick, keine Ahnung.
Adobe.
Wirklich?
Ja, also woher haben Tech-Konzerne eigentlich ihre Namen, frage ich mich. Aber das ist ein ganz anderer Strang. Da wollen wir jetzt gar an dieser Stelle mal nicht hin.
So. Das ist schräg, okay.
Ja. Also die bauen die Gebäude, die formen die Lehmziegel und die hielten Landwirtschaft und Alltag am Laufen. So, die Native People. Wer einmal getauft war, und das war natürlich größtenteils Zwangstaufen, der galt im System als der Mission zugehörig und konnte dann einfach nicht einfach wieder gehen. Ne?
So. Krass, ja.
Das heißt, die haben die zwangsgetauft und haben gesagt, ach so, und weil ihr natürlich jetzt getauft seid, gehört ihr jetzt zur Mission. Das heißt, ihr seid jetzt auch hier. So, ihr bleibt jetzt auch hier drin.
So. Das ist ja so sektenmäßige Anflüge eigentlich, ne?
Ja, ja. Also ich meine, mit Freiheit, mit freier Religionsausübung, da war halt nichts. Nee. Ne? Also das, die haben gesagt, okay, wir bringen euch jetzt hier das Christentum und das Christentum wird euch schon gut gefallen. Und wenn nicht, ist uns auch egal.
Genau.
Ihr seid jetzt Christen.
Wenn nicht, ist keine Option. Sorry, ja.
Genau, ja. Und dazu kam dann harte Disziplin, schlechte Ernährung, natürlich Zwang zur kulturellen Anpassung. Die gesamte Kultur der Reimertusch Olone, beziehungsweise der Olone allgemein, wurde quasi ausgelöscht. Ne? Die haben Verbot bekommen, ihre Kultur auszuüben.
Ja.
Und dann natürlich noch, was passiert noch mit so indigenen Gruppen, wo plötzlich irgendwelche Westler hinkommen, wo die westliche Zivilisation irgendwann hinkommt, was passiert dann? Krankheiten. Die Spanier kennen natürlich Krankheiten, die sie aus der europäischen Geschichte haben und wo dann natürlich in Europa schon lange irgendwelche Immunitäten gegen gebildet worden sind, keine Ahnung, irgendwelche Grippestämme und sowas.
Klar.
Gegen die Menschen, da die Indigenen überhaupt keinen Schutz haben. Die kennen diese Viren noch gar nicht, die kennen diese Bakterienstämme vielleicht auch noch gar nicht, die dann irgendwann da ausgetauscht worden sind. Und dementsprechend hatte die Mission Dolores eine besonders hohe Sterblichkeit. Also die sind denen da alle wie die Fliegen weggestorben, diese Reimertusch-Olone.
Krass.
Ja.
Ja, unfassbare also Geschichte.
Die Missionszeit zerstörte dann nicht nur Dörfer und Familienstrukturen, sondern drängt eben auch Sprachen, Namen und religiöse Praxis zurück. Anders gesagt halt, Macht mauert sich ein. Das meint hier ganz real, dass Kolonialherrschaft in Stein, Arbeitspflicht, Kontrolle über Körper und Alltag übersetzt wurde. Ja. Also ganz, 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 ganz düster. So.
Voll.
Und erst später im 19. und 20. Jahrhundert wächst dann drumherum eben so ein urbanes ArbeiterInnenviertel und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wirkt die Gegend dann stark von mexikanischen und anderen lateinamerikanischen Communities geprägt. Und so wird dann aus diesem alten Missionsraum Schritt für Schritt das, was wir heute als Mission District kennen. Also ein Viertel, das seine Wände bemalt, weil es seine Geschichte nicht den Reichen und der Stadtplanung der Tourismusbroschüren überlassen möchte. Das aber auch im 21. Jahrhundert sehr, sehr stark unter Gentrifizierungsdruck steht. Ne? Also das ist natürlich immer zu beobachten in so Vierteln, die sehr bunt sind, wo man eigentlich eine hohe Lebensqualität dadurch hat, dass da zum Beispiel ein gutes kulinarisches Angebot ist und sowas, ne? Dass dann natürlich irgendwann auch Investoren kommen und die Mieten dann hochgehen und deswegen der Gentrifizierungsdruck in diesem Gebiet natürlich relativ hoch wird.
Ja, ja, oder halt einfach Leute mit Geld dann kommen und sagen, ich will diesen Lebensstil auch haben, ne? Und dann werden halt die Künstler, die freien Menschen irgendwann vertrieben da.
Genau. Und da es im Zentrum von San Francisco ist, ist es natürlich auch ein wirklich, ja, sehr
begehrter Wohnraum.
Sehr beliebter Wohnraum, ne?
Ja.
Genau, ja. Man kann sich die Murals sehr, sehr gut bei Street View angucken. Man kann da zum Beispiel Balmy Alley gehen oder Clarion Alley. Das ist aber halt nicht nur so Street Art wie hübsch, ne? Sondern das ist so auch öffentliche Erinnerung und auch politischer Widerspruch. Ne? Also die Mission District war immer schon so ein Melting Pot von unterschiedlichen Kulturen. Ne?
Ja.
Also erst kam die Mission als kolonialer Ausgangspunkt, aber dann die Einwanderung und das Leben und damit natürlich auch irgendwie Protest. Ne? Genau. Und genau deswegen fühlt sich das Viertel wohl ziemlich dicht an heute, als würden da mehrere Jahrhunderte gleichzeitig atmen. Und das finde ich auch schön, wenn man da das Street View mal durchklickt, sich, dann sieht man diese uralte Kirche von 1776. Und da sind da so, auf der anderen Seite sind so ein paar Bretterverschläge und dann wieder aber auch sehr, sehr schöne, moderne Gebäude dazwischen und sowas. Also es ist einfach sehr, sehr bunt an dieser Stelle. Also das macht richtig Spaß und ich würde da wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mal hin, auch wenn ich weiß, dass ich dann natürlich Teil des Problems bin.
Naja, ja, aber ich finde, dass, ja klar, bist du natürlich Teil des Problems, klar, aber es ist natürlich, ohne dass wir da hinfahren, ein wahrscheinlich jetzt umso wichtigerer Ort, wo all das stattfindet, was du gerade geschildert hast, weil es halt noch stattfindet und wahrscheinlich ist es genau das, das nicht, was die amerikanische Regierung gerade eigentlich sehen möchte in Städten, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß natürlich nicht, wie San Francisco da gerade gelitten ist. Die kalifornische Regierung schafft es ja immer wieder mal gegen die Regierung aus Washington zu opponieren, ja, ne? Und das auch sehr, sehr lautstark teilweise mit dem Gouverneur, ne?
Gavin, der ja, glaube ich, als nächstes irgendwie wahrscheinlich Kalifornien als freien Staat ausgliedern wird.
Würde er gerne, glaube ich, ja, ne? Aber das würde, glaube ich, den USA insgesamt nicht so gut gefallen, weil da sitzt so viel Geld in Kalifornien.
Ja.
Dann sind die USA relativ pleite, glaube ich, wenn man Kalifornien ausgliedert. Ja. Naja. Aber wir waren eigentlich ja bei Mission District wegen was ganz anderem, nämlich
wegen des Krankenhauses,
wegen dem Mercy Hospital. Ja. Es gibt ein großes Krankenhaus im Mission District. Es gibt aber nicht das Mercy Hospital, das hat es auch nie gegeben, das gab es nicht.
Mhm.
So. Aber es gibt ein großes Krankenhaus da, beziehungsweise es liegt so ein bisschen am Rand dieses Mission District, aber tatsächlich in der Stadtplanungsbroschüre von San Francisco heißt es, es gehört zum Mission District. Das ist das Zuckerberg San Francisco General Hospital.
Hat das was mit Mark zu tun? Please not.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob der Herr Zuckerberg vielleicht jemand anderes ist als Mark Zuckerberg. Wobei, man weiß es ja nicht.
Weiß ich. Also unser kleines Tech Valley ist, Silicon Valley ist ja nicht weit weg, ne?
Ja. Das Zuckerberg San Francisco General Hospital und Trauma Center an der 1001 Potrero Avenue. Aber Sebastian, ob das Krankenhaus ist,
ja,
in dem wir uns später befinden werden,
ja,
das ist vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast.
Es trifft mich immer wieder hart, ey. Gerade wenn ich mich so eingegroovt habe. Weißt du. Ah, ja.
Ja,
du hast aber völlig recht. Kleine, das ist ja, das
eine kleine Stunde Wale. Ne?
Eine kleine Stunde
Wale.
Da
sind wir, glaube ich, knapp dran.
Ja, ich glaube auch, da sind wir dran. Ja, das ist, ist schön. Nämlich oder neben der Tatsache, dass wir dann nicht klären können, wie denn die Wale nach Alaska gekommen sind, werden wir vermutlich dann auch am Anfang der nächsten Folge nicht klären können, wie denn eigentlich unsere Crew mit den Worten "Kannst du uns helfen dabei, dass wir so aussehen wie Ärzte" plötzlich in einem Krankenhaus stehen. Aber das ist was für die nächste Folge.
Ja, genau. Und wir werden vielleicht darüber reden, wie realistisch es denn ist, dass auch mit Zukunftstechnologie sehr, sehr schnell eine neue Niere wachsen kann. Mit einer Pille.
Mit einer Pille. Von Pille.
Ja, von Pille. Ja, wir werden sehen, genau. Aber ich freue mich schon, mit dir das nächste Mal über die Wale zu sprechen.
Ja.
Für unseren Redaktionsplan sieht, glaube ich, bald auch mal einen Rückblick auf die Staffel 1 von Starfleet Academy vor. Ja, du hast uns sehr gut, dass du immer das Papier in der Hand hast.
Ja, es ist ein langer, langer Redaktionsplan, komplett durchgeplant bis ins Jahr 2032, bis der Strom weg ist, alles.
Genau. Aber du willst uns auch nicht sagen, was da draufsteht, ne?
Es ist streng geheim. Also das sage ich auch dir nicht. Ja,
ja, hervorragend. Ja. Ja, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die nächste Wahlfolge nicht so lange auf sich warten lässt, wie jetzt von 14 auf 15.
Das glaube ich auch. Ja, das war ja auch von 25 auf 26.
Genau.
Ja. Wow.
Dementsprechend.
Lass uns rausschwimmen. Auf nach Alaska.
Tschüss. 12 km/h.
Wow.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.